Ich denke, es ist gut, wenn wir unsere Jahreslosung mal im Zusammenhang hören. Des Kapitels, aus dem es stammt, im Buch Hesekiel oder Ezechiel, egal wo ihr oder welche Übersetzung ihr habt, es ist derselbe Prophet. Kapitel 36. Der Herr sprach zu mir: Sterblicher Mensch, als mein Volk noch in Israel lebte, hat ihre große Schuld das ganze Land unrein gemacht. Sie haben Menschen umgebracht und andere Götter verehrt. Darum traf sie mein Zorn mit seiner ganzen Härte. Wegen ihrer Schuld hielt ich Gericht über sie. Ich vertrieb sie zu anderen Völkern, in fernen Ländern mussten sie wohnen, doch wohin sie auch kamen, brachten sie Schande über meinen heiligen Namen. Die Menschen, die ihnen begegneten, sagten: Sie sind das Volk des Herrn, und dennoch konnte er nicht verhindern, dass sie aus seinem Land vertrieben wurden. Ich sah, wie meine Ehre auf dem Spiel stand. Denn die Israeliten brachten mich bei den anderen Völkern in Verruf. Darum richte ihnen diese Botschaft aus: Was ich für euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen. Meine Ehre will ich retten, die ihr vor den Augen anderer Völker in den Schmutz gezogen habt. Ja, weil viele Völker mich verachten, will ich ihnen meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Dann sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Alle werden meine Heiligkeit sehen, wenn ich euch helfe, das verspreche ich. Ich hole euch zurück aus fernen Ländern und fremden Völkern und bringe euch in euer eigenes Land. Mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab, dem Götzendienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende. Und jetzt kommt unsere Jahreslosung. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. In der Norddeutschen Rundschau von diesem Wochenende wird unter der Überschrift »Mit neuem Herzen ins neue Jahr« von dem 25-jährigen Dennis Dai aus Neumünster berichtet, dem in der Nacht vom 23. zum 24. Dezember ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht wurde. Er bekam nämlich ein neues Herz. Am 23. bekam er die Nachricht, es wäre ein Spenderherz, das genau zu ihm passe, da und es würde heute Abend noch eingeflogen werden. Und um 23 Uhr wurde er operiert am Herzen. Und am 24.12. um 14 Uhr wachte er mit der Frage auf: Wo bin ich? Der verantwortliche Chirurg meinte, dass die Herzpatienten, die ein neues Herz erhalten, alle sehr dankbar seien. Was man ja verstehen kann. Dr. Asad Haneya gestand im Blick auf so eine Herztransplantation freimütig: Ich bin aufgeregt und freue mich jedes Mal wie ein Kind, wenn das neue Herz zu schlagen anfängt. Wie schön. Um Herztransplantation geht es auch in unserer Jahreslosung. Unser Gott ist freilich Experte für Transplantation von Herzen anderer Art. Herzen, die unser innerstes Wollen und Trachten sozusagen als Sitz unseres Denkens und Wollens, der Vorstellung, Träume, Absichten und Pläne, der dieses Herz kraftvoll steuern und in Gang bringen zu tun in der Lage ist. In Gang zu bringen, dass wir das wollen, was Gott will. Das ist ja nicht immer deckungsgleich mit dem, was wir wollen. Wir werfen kurz einen Blick auf den historischen Sitz im Leben dieses Bibelwortes, das als Jahreslosung gewählt wurde. Der Prophet Hesekiel wirkte von 593 an, vor Christus. Er wirkte unter dem jüdischen Volk, das sich in Babylon im Exil befand. Ein Teil des Volkes war ja schon exiliert, weggebracht worden. Er verkündigte das kommende Strafgericht über Jerusalem. Jerusalem war noch intakt. Und das geschah dann 6 Jahre später, 587 vor Christus, mit der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Und danach wandelte sich seine Botschaft im Auftrag Gottes zur Heilsbotschaft. Hesekiel verkündigte Trost für die Verbannten und das kommende Eingreifen Gottes, das in einem erneuerten Land eine neue Zukunft für das Volk schaffen würde. Ziel ist ein neues Israel als heilige Gemeinde, geschart um den Tempel als Mittelpunkt. In den letzten Kapiteln, wo es denn darum geht, wird dieses tolle Bild geschrieben, wie dieser Strom von der Mitte des Tempels herausläuft und durchs Land zieht, durch die Wüste hinab ins Tote Meer, und durch diesen Strom alles heil und gesund wird. Wunderschönes Bild. Die Entwurzelung und Zerstreuung des Volkes Israel hat freilich zur Folge gehabt, dass die umliegenden Völker aufgrund dessen um den Gott Israels spotteten, über den Gott spotteten. Sie verhöhnten seinen Namen nach dem Motto: Was ist das für ein Gott, der ihm es noch nicht mal gelingt, sein eigenes Volk im Land zu halten? Das kann und will Gott nicht stehen lassen. Um seine Souveränität und die Heiligkeit seines Namens in Israel und vor allem vor den Völkern wieder deutlich zu machen, hat er sich zum Handeln entschlossen und er verkündigt das durch diesen Propheten Hesekiel. Da heißt es ab Vers 20: Doch wohin sie, die Menschen des Volkes Israel, auch kamen, brachten sie Schande über meinen heiligen Namen. Die Menschen, die ihnen begegneten, sagten: Sie sind das Volk des Herrn. Und dennoch konnte er nicht verhindern, dass sie aus seinem Land vertrieben wurden. Ich sah, spricht Gott, wie meine Ehre auf dem Spiel stand, denn die Israeliten brachten mich bei den anderen Völkern in Verruf. Dennis Day konnte dort in Kiel auf der Intensivstation nichts anderes tun, als auf ein neues Herz zu warten. Er konnte nicht aktiv werden, er war gar nicht dazu in der Lage. Er lag da mit diesem Herz, seinem natürlichen Herzen, was durch einen genetischen Schaden einfach drohte auszufallen, und wartete auf ein neues Herz. Er konnte nur warten und hoffen, rechtzeitig, dass dieses Herz rechtzeitig kommen würde. Und im Zusammenhang der 36. Kapitel des Hesekiel-Buches lässt Gott durch den Propheten dem Volk unmissverständlich mitteilen, dass es auch nicht einen irgendwie gearteten Hauch von Anspruch darauf hätte, dass Gott veranlassen könnte, ihnen ein neues Herz zu geben, zu schenken. Da war nichts, was Voraussetzungen dafür schaffen könnte. Nein, das Volk war so wie Dennis Day. Es saß da sozusagen im Exil und war vollkommen darauf angewiesen, dass Gott eingreifen würde. In einer im Alten Testament seltenen Strenge wird hier die Aussage getroffen, dass Israel die Zuwendung Gottes ausschließlich aufgrund der Treue gegenüber sich selbst zu erwarten hat. Gestern haben wir davon gesprochen, dass Gott immer wieder auch seine Treue uns gegenüber zeigt. Aber hier wird deutlich gemacht, dass Gott nur aus Treue gegen sich selbst und das Wort, was er gegeben hat, wirklich eingreift und sagt, ich will es tun. Das Heil für das Volk kommt völlig ohne dessen Verdienst und Würdigkeit. Und es ist noch nicht mal eine vorhergehende Umkehr die Voraussetzung. Das versprochene Heil gründet allein in Gottes souveränen Handeln. Paulus nimmt diese Erkenntnis auf, wenn er im Römerbrief schreibt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Die Herzen des Volkes waren sklerotisch geworden, also versteinert. Das hatte sich schleichend ereignet. Durch zunehmendes Abweichen vom Wort Gottes, durch immer tiefere Verstrickung in Sünde aufgrund von Gottesdenken entfremdetes eigenes Denken, das immer mehr Raum nahm. Mit der Folge, dass Geschaffenes den Stellenwert der Beziehung zu Gott einnahm, was nichts anderes ist als Götzendienst. Das passiert, wie gesagt, nicht plötzlich. Das geschieht schleichend, das mit der Versteinerung des Herzens. Das ist beim natürlichen Herzen auch so. Man merkt die Sklerotisierung des Herzens nicht so ohne weiteres, bis zu dem Punkt, wo es plötzlich passiert. Auch wir, du und ich, wir stehen ständig in der Gefahr, versteinerte Herzen zu bekommen. So peu à peu entfernen wir uns von Gott und schließlich sind wir nicht mehr leuchtende Stadt auf dem Berge, die den Menschen den Weg zu Jesus weist, sondern Schandmale, die verstärkt dazu beitragen, dass Menschen, die Gott nicht kennen, sich noch mehr von ihm entfernen, die über ihn spotten, die ihn nicht ernst nehmen. Die Kirche Jesu ist in den letzten Jahren für viele Menschen durch offenbar gewordene Skandale und Angleichung an den Mainstream der Gesellschaft zum Schandmal für Menschen geworden. Ein Schandmal, das Gott entehrt. Es geschieht sukzessive, wir kennen das ja. So nach und nach diese Entfremdung mit der Folge der zunehmenden Erblindung gegenüber dem, was Gott lieb und teuer ist. Schließlich führt es dazu, dass Sünde eine Blindheit wird, vor allem über sich selbst, über die eigene Situation. Sünde wird für den Sünder unsichtbar. Wir Menschen versündigen uns gegenüber Gott dann nicht mehr, weil wir es wollen. Das mag anfangs so sein. Doch am Ende sind wir einfach blind und wissen es noch nicht einmal. Kennst du sowas? Jesus wirft den Pharisäern Blindheit vor. Wärt ihr blind, sagte ihn, so hättet ihr keine Sünde, weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Das Problem ist, wir können uns selbst nicht sehend machen. Es braucht einen Eingriff von außen sozusagen. Wir haben eben in der Meditation gesehen, eine Operation am offenen Herzen, einen Austausch der Herzen. Ich muss mich ausliefern. Ich muss mich Gott hinhalten. Ich muss schmecken und erkennen, wer Gott ist und dass er für mich nur das Beste will. Ich möchte dies an einem Beispiel deutlich machen, das ich gefunden habe in der Vorbereitung. Ich fand das sehr schön. Kann man den Geschmack von Honig beschreiben? Was würdet ihr sagen? Hat jemand eine Idee? Süß. Ja, sagt das was aus oder konkretisiert das Honig? Geschmackvolle Süße, okay. Das habe ich auch bei Nutella übrigens. Noch jemand eine Idee? Wie kann man Honig beschreiben? Ist schwierig, ne? Also, und Honig ist ja auch nicht gleich Honig. Wir haben mal einen Honig aus Andalusien gekauft. Da schmeckte man die ganze spanische Ebene, die da so dreckschmacklich drin war. Honig, das war nicht nur Süße, da entfaltete sich was auf der Zunge, in der Nase. Sicherlich, man kann es versuchen, doch kommt, man bleibt irgendwie nur an der Oberfläche, wenn man versucht, das zu beschreiben. Was hilft, wenn wir sagen, Honig ist eine zähe, klebrige Flüssigkeit? Es wäre wirklich eine Schande, wenn man dabei stehen bleiben würde. Erst wenn sich der süße Geschmack des Honigs auf der Zunge entfaltet, in die Nase kommt, wenn man ihn zergehen lässt, so wie man das beim Wein manchmal macht, wenn er dann auf der Zunge und so, was sagt man dazu, einen guten Abgang hat, dann kommt langsam eine Ahnung davon. Bei Honig ist das ähnlich. So ist das auch mit Gott und seinem Wort. Ich muss es erfahren, um zu erleben, dass es mein Leben verändert. Wenn du das einmal erfahren hast, das bleibt in Erinnerung. Ich glaube, ich kann viele von euch fragen, ihr habt bestimmte Wörter, die Gott in euer Herz gegeben hat, die haben euer Leben verändert. Hesekiel beschreibt am Anfang seines Buches folgende Begebenheit. Kapitel 3. Und Gott sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und gehe hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Rolle, die ich dir gebe, in dich hinein essen. Dein Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde, na wie, so süß wie Honig. Und diese Verse sind übrigens der Grund, warum im alten Israel, wenn die Kinder mit 6 Jahren zur Schule gingen, der Lehrer am ersten Schultag die Lerntafel nahm und sie mit Honig einschmierte. Und dann mussten die Kinder die Tafeln ablecken. Honig war ein Bild für die Gnade Gottes. Das war das Beste, was man damals kriegen konnte. Ich weiß nicht, man heute Nutella wahrscheinlich für die Kinder. Ne? Ja, das war damals das Beste, was man kriegen konnte. Und dann forderte der Lehrer eben auf, das abzulecken. Und dabei zitierte er den Vers aus dem Buch Hesekiel, mögen Gottes Worte so süß sein wie der Honig in eurem Mund. Ja, noch einmal, wir können uns selbst nicht sehend machen. Es braucht einen Eingriff von außen. Ich muss schmecken und erkennen, wer Gott ist und dass er für mich nur das Beste will. Und manchmal muss ich das gegen alles Vorfindliche glauben. Gegen meinen Zustand, in dem ich mich befinde, gegen das, was mir gerade geschehen ist. Und in dieser Lage befand sich Israel, als Hesekiel ihm dieses Wort Gottes zusprach, das wir heute hören. Ich will euch ein anderes Herz, einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Wie macht Gott das denn eigentlich? Er tut das in drei Schritten, sagt er sehr genau. Erstens, er sammelt die Zerstreuten im Land Israel. Da heißt es im Vers 23 und 24, alle werden meine Heiligkeit sehen. Wenn ich euch helfe, das verspreche ich euch. Ich hole euch zurück aus fernen Ländern und fremden Völkern und bringe euch in euer eigenes Land. Das ist das Erste. Und das Zweite, durch Reinigung von Unreinheit und Götzendienst. Im Vers 25 steht, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Das erinnert an Taufe, gell? Dem Götzendienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende. Das ist das Zweite. Das Dritte, durch die Gabe eines neuen Herzens und eines neuen Geistes. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Er schenkt neue Herzen und einen neuen Geist, damit wir das, was Gott will, auch wirklich tun können. Dass wir Gottes Wort erkennen können und es umsetzen, in unser Leben bringen. Gott selber ist es, der uns ein neues Herz schenkt, der unsere Blindheit von unseren Augen entfernt und seine Gnade schmecken lässt, wie süßen Honig. Für uns ist das, für uns, die wir heute hier sind, ist das nur möglich, weil sich Gottes Sohn auf den Weg gemacht hat. Es war die Sünde und Blindheit von Menschen, die letztlich dazu geführt hat, dass er am Kreuz getötet wurde. Und doch gerade dieser Moment am Kreuz, als scheinbar alles dunkel wurde, markiert den Wendepunkt. Von da ab erkennen Menschen, wie Gott wirklich ist. Und Jesus als Herr der Kirche und der Welt schenkt uns seinen Geist bis heute und schenkt uns neue Herzen und seinen Geist. Schaut man in die Erweckungsgeschichte, sind es genau diese drei Schritte, die wir eben gehört haben, durch die Jesus als Herr seiner Kirche immer wieder seine Gemeinde erneuert. Es ist erstens, Jesus führt die wieder zu seiner Gemeinde zurück, die sich aufgrund der Folge ihrer Sünde mit dieser Welt sozusagen und ihren Maßstäben verstrickt haben. Die löst er wieder raus und führt sie zurück in seine Gemeinde. Das Zweite, Jesus wirkt Sündenerkenntnis und die bittende Sehnsucht nach neuen Herzen. Die erkenne ich übrigens auch unter uns, dass Menschen sich zusammenfinden und sagen, wir brauchen ein erneuertes Herz, Herr, schenke es und fang damit bei uns an. Es geschieht in der Tauferinnerung. Wie heißt es in der Taufe? In der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden, so heißt es im 1. Petrus 3, vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Es stimmt. Gottes Heil kommt völlig ohne Verdienst und Würdigkeit zu uns. Das ist auch eine gute Nachricht, nicht wahr? Wir brauchen uns nicht abzurackern. Und wir können es noch nicht mal. Ich bin davon überzeugt, dass bestimmte Dinge, die als Sünde in meinem Leben sozusagen vielleicht schon von einer Generation her Fuß gefasst hat, dass ich die nicht erkennen kann ohne den Heiligen Geist. Und das will Gott uns schenken. Neues Herz und neuen Geist. Das gibt es nur im Doppelpakt übrigens. Das Herz steht dafür, dass wir Dinge wollen und umsetzen. Wir sagen ja, von ganzem Herzen. Und der Geist steht dafür, dass wir Dinge erkennen und hören, das Wort Gottes überhaupt aufnehmen können. Beides gibt es bei Gott und das will er uns schenken. Es ist freilich so, auch wenn es keine vorhergehende Umkehr als Voraussetzung hat, es ist an uns, das im Glauben anzunehmen. Wir hören es und wenn wir ein Bild von Gott haben, dass er uns gut will, und ich hoffe, das habt ihr, dann könnt ihr euch nur so ausstrecken, wie wir das in der Meditation gesehen haben. Hey, komm, schenk mir das. Ich bin begrenzt. Ich bin einfach beschränkt. Ich kann es nicht ohne dein Eingreifen. Komm, mit einem neuen Herzen und einem erneuerten Geist. Und dann können wir schon anfangen, dankbar zu sein. Zu sagen, danke Herr, dass du das schenkst. So wie Dennis Dai sein neues Herz dankbar in sich schlagen fühlt. Und Jesus wird sich gemeinsam mit dem Vater und dem Heiligen Geist und den Engeln darüber freuen, so wie sich Dr. Asad Haneya gefreut hat und sagen, ich bin aufgeregt und freue mich jedes Mal wie ein Kind, wenn das neue Herz zu schlagen anfängt. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann ermutige ich euch zu sagen, Herr, komm, tu das an mir, in mir und an den Menschen um mich herum, damit sie deine Güte erfahren. Amen. Und der Herr segne uns. Erfülle uns aus mit der Gewissheit, dass er uns mit dieser Jahreslosung beschenken will, mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist. Er lasse das hineinsinken in eure Herzen, in euren Sinn und schenke euch Glauben, dass er das auch tun wird. Gott segne euch mit seinem Frieden, der höher ist als all das, was wir begreifen können, und führe uns auf seinen guten Wegen. Der Herr sei mit euch. Amen. Eine gesegnete Woche.